Aber irgendwann ist er dann warm geworden und dann hat er auch gemerkt, dass ich es ernst meine und dass ich es auch mit Herz mache und jetzt einfach ernsthaft. Und dann habe ich mir das alles erzählt, was ich noch gewusst habe aus der Zeit. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass eben der Rahmen abgeschnitten ist, dass das verlängert worden ist, verbreitet, dass ich das gerne wieder original ist. Sagt er, ja, geht jetzt einmal schauen. Ist er an den Dachboden gegangen, habe ich alle Konstruktionszeichnungen, die er noch gehabt hat, vom Formel 3, habe ich alle gekriegt.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter. Ich gebe momentan ja mein Bestes, nicht nur euch hier jeden Donnerstag einen neuen besonderen Gast vorzustellen, sondern auch auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal, wo ich euch täglich exklusive Filmchen hochlade, die ich in den letzten Monaten so mit meinen Gästen aufgenommen habe. Außerdem aktuelle Skype-Gespräche mit Rainer Braun, Christian Menzel, Christian Geisdörfer und vielen, vielen mehr. Also schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es würde mich freuen, wenn ihr Gefallen daran findet. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich glaube, dem Jüngsten, den ich bisher hatte. Michael Gruber heißt er und wenn euch sein Name bisher nicht sagt, dann ist das okay, denn er arbeitet eher hinter den Kulissen bei der BMW Group Classic und ist in einem kleinen Team dafür verantwortlich, dass die ganzen historischen Tourenwagen am Laufen gehalten werden, die BMW so im Bestand hat. Also die Autos, die uns in Goodwood beim Oldtimer Grand Prix oder irgendwelchen Stadtparkrennen das Herz höher schlagen lassen und über die ich mit meinen Gästen schon so häufig geredet habe. Harald Groß, Gerhard Berger, Christian Menzel, Poldi von Bayern, Johnny Cecotto, das sind die Leute, mit denen er so zu tun hat. Aber das ist noch nicht alles, denn er wollte immer mal einen Formelrennwagen besitzen und als ich gehört habe, was er sich da ins Haus geholt hat, mehr durch Zufall als durch Verstand, da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Aber das soll er uns jetzt selbst erzählen. Viel Spaß mit BMW Group Classic Mechaniker Michael Gruber.
Michael, jetzt sehen wir ein bisschen, wir haben uns kennengelernt eigentlich beim GP Ice Race und du arbeitest bei der BMW Group Classic. Ja. Für mich interessantesten Feld im Motorsport, im Historischen. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 33.
33. Wie so historischer Motorsport?
Nein, ich denke, dass ich generell in meiner, wenn man überhaupt Laufbahn dazu sagen kann, dass ich generell einen ganz untypischen Weg eingeschlagen habe. Und das war einfach, dass ich von zu Hause aus immer nur mit Autos konfrontiert war, vom Vater her, mit Käfer, Golf und alles, was VW früher so gebaut hat. Und mein Vater ein Verfechter ist von luftgekühlte VW. Und von daher war dann irgendwann absolut klar, es wird irgendwas sein mit Auto. Und habe dann meine Kfz-Lehre gemacht bei Porsche Salzburg. Und so bin ich generell einmal nur zum Auto gekommen. Das mit BMW, also vor 20 Jahren, hätten alle gesagt, der Michi macht alles, aber nichts mit BMW, oder? Auf jeden Fall hat wie gesagt, mein Vater mich generell aufs Auto gebracht und mich hat auch nie irgendwie was anderes da interessiert. Mhm. Es war immer ums Haus rum, in der Werkstatt daheim, es ist immer nur Auto gewesen. Auto. Und sobald ich habe irgendwie arbeiten können, das ist so mit 10, 11 ist das losgegangen, war ich eigentlich jedes Wochenende mit dem Vater in der Werkstatt und habe dann auch, wo ich so 13, 14 Jahre alt war, habe ich mir ausgeholfen bei der Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, beim Patermann. Und habe da angefangen mit Reifen montieren und Ölwechsel und überall immer dabei gewesen, Hauptsache dabei. Und überall ein bisschen mitgearbeitet. Du
bist mit 33 quasi seit 20 Jahren im Geschäft.
Eigentlich schon, ja. Und mit 15 ist es dann intensiver gewesen. Und der Patermann war in Salzburg die Firma, wenn einer ein Rennauto gehabt hat, dann ist das Mekka gewesen. Patermann war das Salzburg, das Reifen- und Motorsport. Okay. Zentrum, da haben sie alle Wahnsinnigen getroffen und da hat man halt immer mitgelauscht und die Rennfahrer und bla bla bla.
Da waren das irgendwelche großen Namen, also die man kannte, oder waren das eher so Hobby-Rennfahrer?
Was heißt Hobby-Rennfahrer? In der österreichischen Szene waren das große Namen. Ja? Okay. Also wenn man sich vorstellt, der Patermann Jörg, der war mit Franz Wittmann auf einem Toyota-Werksauto x-facher Staatsmeister, Rallye-Staatsmeister in Österreich.
Okay.
Ja?
Okay, alles
klar. Der Heidersepp ist da rumgelaufen. Der Heidersepp war oft da und auch manchmal der Walter Röhrl. Und so kriegt man das halt immer mit. Und, okay. Und als junger Mensch bist du dann auch neugierig. Ja. Motorsport hast du nur vom Fernsehen so ein bisschen kennt. Und wer wirklich total regelmäßig und wirklich oft da war, das war der Michael Steffni und hat in Österreich die größte historische Rennserie. Mhm. Ja, das heißt Histocup. Mhm. Und die haben mittlerweile weit über 300 Starter. Und der ist immer gekommen mit diesen dreiteiligen BBS-Fögen, ne? Die E50 Sterne, schön golden und die Betten poliert. Und weiß ich noch, 15, 12, sage ich, wo passt denn das eigentlich drauf? Ja, auf meinem BMW. Ja, cool, und wo fährst du? Ja, da im Histo Cup und die Rennserie KTM. Dann sage ich, ja, nimmst du mich da mal mit. Mhm. Und dann war das 14 Tage oder 3 Wochen später, haben die einen Rennlauf gehabt am Pannonia-Ring in Ungarn. Ne? Und da bin ich da einfach mit ins kalte Wasser reingeschmissen. Du bist jetzt, schraubst jetzt da an so einem 02 rum. War ein Gruppe 2 Auto, 71er Stand. Und das war das erste Rennauto, wo ich in die Finger gehabt habe. Deswegen habe ich auch, muss ich sagen, zum 02er ein besonderes Verhältnis. Ja. Und habe mir da viel Wissen mittlerweile oder in der Zeit aneignen können. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, so bin ich zu BMW gekommen.
Bist tatsächlich, und, also das war der Auslöser? Du fandest BMW mal gut? Irgendwas zu deinem Vater mal gebeichtet, luftgekühlt ist doch nicht so deins?
Ja, der. Nein, das, natürlich hat ihm das nicht so taugt. Mittlerweile ist er, denke ich, das kann ich sagen, total stolz auf mich. Ja. Weil ich eigentlich in die letzten 15 Jahren jede Chance oder jede Gelegenheit, die ich bekommen habe, damit ich weiterkomme, immer relativ gut genutzt habe. Ja, und boom, auf einmal war ich im Histocup.
Und du hast dich tatsächlich beworben direkt bei BMW oder hast du für den Histocup erstmal
geschaut? Das ist alles später gekommen.
Ach so.
Ich habe von 2005 weg dann meinen kompletten Urlaub, das war wie ein Virus, das ist wie ein Drogensüchtiger, war das bei mir auch. Ich habe wirklich jeden Urlaubstag, den ich vor die Porsche gehabt habe, habe ich gebraucht für die Rennwochenenden. Wir haben da 8 neue Rennwochenenden plus Testen gehabt. Da ist jede Überstunde, jeder Urlaubstag ist für den Histocup draufgekommen.
Okay.
Ich habe jeden Tag nach der Arbeit zum Steffni in die Werkstatt, bei dem die Autos dann gemacht, mit ein paar anderen Kollegen noch. Und das habe ich über Jahre gemacht, bis 2010, 2011. Und 2010 ist dann mein jetziger Garagennachbar ist dann in der BMW Challenge eingestiegen. Der Steffni hat damals einen 325er Cup gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Er wollte einen historischen Markenpokal machen für einen kleinen Kurs, ja? Also wo sie theoretisch viel Leute leisten können.
Also das ist im Endeffekt E30er, die man da
gefahren hat. E30, ne? 325i, ja, genau. Hat der einen Markenpokal ausgeschrieben. Cool. Die ersten Autos sind 2005 schon gelaufen, aber nicht als Markenpokal. Das ist dann erst kurz danach losgegangen. Und dort ist dann mein Garagennachbar, der Christian Wallert, mitgefahren. Und für den habe ich dann auch ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen geschraubt. Und der war beim Fahrertraining, BMW-Fahrertraining. Und das Fahrertraining hat dann irgendwann gesucht, einen Mechaniker für den Salzburgring. Mhm. Ja? Also wenn du heute Mitarbeiter bist bei der BMW AG und du willst ein Auto fahren, was da AG gehört, dann brauchst du einen BMW-internen Führerschein. Mhm. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und sobald du ein M-Fahrzeug fahren musst, dann musst du eine B2-Ausbildung machen am Salzburgring.
Ne? Tatsächlich?
Dann. So, und der BMW hat am Salzburgring einen Haufen Auto stehen. Aha. Und die machen in einem regelmäßigen Rhythmus, übers Jahr gesehen, machen die dann Haufen Trainings, so interne Fahrausbildungen. So. Und für da haben sie einen ortsansässigen Mechaniker gesucht. Und dann ist mir da die Rutschen gelegt worden und dann habe ich mich in dem Jahr selbstständig gemacht, mhm. und habe am Salzburgring die Autos serviciert fürs Fahrertraining.
Für BMW?
Für BMW, also freiberuflich, ja, Freelancer. Ja, ja. Und du warst schon mal da, die vorletzte, ja, Box ist eine BMW-Box. Da, aha, steht Hebebühne drin, Reifenmontiermaschine, Wuchtmaschine, okay, Ersatzteile etc. Und dort habe ich dann gewerkelt. Halbtags war ich dann immer noch beim Buttermann. Und da habe ich immer ganztags gearbeitet. Und wenn dann Fahrertraining war, habe ich dafür frei gehabt. Und 2011 ist dann losgegangen, dass die Strecke ist immer bis 18 Uhr gemietet. Also BMW mietet die Strecke bis 18 Uhr. Mhm. Und Training hat immer um 17 Uhr aufgehört. Und die BMW Classic, ja, damals war der Chef vom historischen Motorsport der Friedhelm Nohl. Der hat dieses Zeitfenster von 17 bis 18 Uhr hat der immer genutzt für Rollouts. Ja? Also ist die Klassik ist da
gekommen, wenn Autos getestet hat. Ja,
ja, genau. Und die Klassik ist, und im 2011er Jahr waren die immer da mit dem Mini. Mhm. Ja, die haben damals, hat die BMW Classic einen Mini aufgebaut für das Goodwood Revival, für die St. Mary's Trophy. Ne? Und das Auto ist damals gefahren, die Claudia Hüttgen und der Weidinger Jörg.
Und die Claudia Hüttgen ist auch Instruktorin bei der HEM, ne?
Ja, genau, ja, genau. Ja. Die ist beim Fahrertraining auch. So, und jetzt war da, ne, jetzt, du musst dir vorstellen, da kommt auf einmal BMW Group Classic. Ne? Da denkst du, das ganz geil, große. Jetzt sind sie da. Die Heroes, die Heroes sind da. Man, ich war am Anfang ein bisschen total Respekt gehabt, ne? Weil, wie gesagt, das ist das Werk. Ja? Der kleine, schmierige Schrauber von Salzburg. Und dann habe ich immer so ein bisschen dazugestellt. Und wenn die was braucht haben, habe ich ihnen das gegeben. Und der Friedel Mohl war der Chef. Und der ist dann auch immer gekommen und hat gesagt, du Michi, wir sind jetzt da und passt alles und ist alles gut. Ja, okay. Gut, dann haben wir das gemacht. Und dann war ein Schlüsselmoment, wo ich glaube, dass das der ausschlaggebende Grund war, warum ich jetzt heute da bin. Ich stehe an der Boxenmauer und der rote Mini, das Auto haben wir heute noch, ja, der rote Mini steht in der Box, die machen einen Hauptschalter an, Benzinpumpen und ich sehe, und die laufen ums Auto rum und ich sehe halt von der Boxenmauer, sehe ich in die Box rein, ja, und sehe, dass unten noch was rausläuft, gell. Und ich habe nur da die Fazitpumpen gehört, auch Benzinpumpen, und hat schon angefangen zum Rausschiffen. Gell? Ja. Geh hin, sage ich, du, da ist der Schwimmer, der hat ein Loch im Vergaser. Weißt du, im Vergaser hast du einen Schwimmer drin, der wo dir den Füllstand in der Kammer begrenzt. Ja? Okay. Mhm. Das ist ein Luftkörper, der schwimmt im Benzin, und wenn zu viel Benzin drinnen ist, geht der Schwimmer hoch, macht das Schwimmernadelventil zu und begrenzt die Benzinzufuhr. Jetzt sind das aber so Messingschwimmer, die sind gelötet. Und wenn in dem Schwimmer ein Loch drinnen ist, dann geht Benzin in den Schwimmer, dann läuft die Kammer über. So, jetzt kommt da der Schmiermaxi Michi von der Boxenmauer gelaufen und sagt, hey, dein Schwimmer hat ein Loch, da rennt Benzin raus. Naja, dann haben die erst einmal so geschaut, so,
wasch dir erstmal die Hände.
Passt schon, passt schon. Dann habe ich schon gemerkt, okay. Jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen. Ich meine, es war ja nicht auf blöd. Ich wollte dir noch helfen. Und dann bin ich wieder zurück in die Werkstatt hinterher.
Dann hast du die Zigarette reingeworfen.
Und dann sind zu weh klarkommen. Und ein paar Minuten später stehen dann die Mechaniker von BMW Group Classic da mit dem Schwimmer in der Hand, wo ein Loch drinnen hat, ne, und sagt, kannst du uns den löten? Ich sage, ja, komm her. Aber einen Sprit ausgedruckt. Und dann habe ich einer das gelötet. Und das hat der Friedhelm damals gesehen. Und das hat ihm getaugt. Und der Weidiger Jörg und die Claudia Hüttgen, die haben mich da empfohlen dann damals beim Friedhelm. Und dann war irgendwann der Moment da, wo die nur einen Mechaniker gesucht haben. Und das war im Winter 2011. Da war ich gerade in Wien, weil da war ich in der Meisterschule. Ich wollte dann einen Kfz-Meister machen. Und dort hat mich dann der Nachfolger vom Friedhelm Noll angerufen. Näher, also ich suche einen Mechaniker für historische Rennautos, ja, ob ich da Lust drauf hätte. Dann sage ich, ja, Lust habe ich schon. Und, aber jetzt muss ich jetzt erst mal Schule fertig machen. Dann habe ich in Wien die Prüfung gemacht. Und Anfang Juni 2012, das ist 14 Tage nach der Prüfung, habe ich daheim das Zeug gepackt. Die Eltern haben geschaut, was bin da jetzt komplett. Bin quasi von Wien wieder heimgezogen nach Salzburg, habe die Taschen gepackt und bin nach München gezogen. Und seit Juni 2012 bin ich jetzt da dabei.
Wegen
Schwimmer sozusagen. Ja.
Aber ich weiß, ich bin schon zweimal bei euch durchgelaufen und das ist schon echt eine geile Abteilung eigentlich.
Ja.
Also was macht ihr genau? Also ihr behandelt Kundenautos teilweise, aber ihr macht eigentlich die Museumsautos oder die historischen BMW-Klassik-Rennwagen, die baut ihr auf und haltet sie am Laufen.
Ne? Genau, also wir sind in Summe drei Mechaniker für den historischen Motorsport. Ich sage jetzt mal so 90% sind die Autos von der BMW AG, also Sammlungsautos. Und hin und wieder kommt da das eine oder andere Kundenauto, auch, ja, wo man reparieren und oder Sachen, restaurieren.
Was ihr da so rumschraubt, um mal so ein paar Typen zu nennen, also die alten DTM-Autos wahrscheinlich?
Genau, also in den letzten Jahren war unser Hauptgeschäft, also mit dem wir am meisten zu tun gehabt haben, waren die Taxifahrten bei der DTM. Also seit 2013 bietet BMW Motorsport in Kooperation mit uns Taxifahrten im Rahmenprogramm von der DTM. Also immer zwischen Qualifying und Rennen DTM finden Eventprogramme statt, Taxifahrten. Und dort sind wir seit 2013 dabei Und da haben wir Taxi fahren mit E30 M3.
Fahrer sind Christian Menzel, Harald Groß und so?
Nein, der Christian Menzel ist Taxi bei uns noch nie gefahren.
Ah, okay.
Harald Groß ist viel Taxi gefahren, fährt er immer noch. Prinz Leopold von Bayern.
Ah, okay.
Natürlich oft fahren BMW Motorsport Union bei uns mit. Mhm. Dann haben wir oft Gaststarts gehabt bei den Taxifahrten. Wie zum Beispiel in Zandvoort ist einmal der Tom Coronel gefahren. Ganz ein lustiger Vogel. Okay. Ja. Dann Johnny Cecotto ist schon Taxi gefahren bei uns und auch andere GT-Werksfahrer von BMW. Also die, wo zum Beispiel an so einem DTM-Wochenende nicht im DTM-Auto sitzen, die fahren dann auch gelegentlich einmal bei uns das Taxi-Auto. Ne? Okay. Und da haben wir, wie gesagt, so ein E30 M3, allererster Stand, 87er Gruppe A-Auto, ein Linder-Auto, mhm. wo der Winnie Vogt und der Alfred Heger gefahren haben. Mhm. Dann haben wir einen 635er Gruppe A, ein 84er Stand, das ist ein Quester Stuckauto. Dann haben wir noch ein M1 Pro Car zum Taxifahren. Ja, das kommt immer ganz gut an bei den Leuten. Und mittlerweile haben wir seit ein paar Jahren einen 3-Liter CSL zum wow. Taxifahren. Also das war nicht so in der Vergangenheit das Hauptgeschäft. Ja.
Und das sind die Originalautos von früher, die ihr da fahrt? Keine Nachbauten?
Ja
keine
und nein. Okay. Der 3-Liter CSL zum Beispiel ist eine wirklich exakte Kopie von so einem Amund-Stuck-Auto.
Ja, okay.
Ja. Und dieses M1 Pro Car, mit dem wir Taxi fahren, das ist keine Replika. Das ist aber kein Auto, wo aktiv 79 oder 80 in der Pro Car Serie mitgefahren ist.
Also ein Ersatzauto das ist ein, vielleicht?
Nein, das war eins von den ersten Chassis, wo damals gebaut worden ist. Und das Auto hat 82, 83 der Schnitz einmal zusammengebaut. Mhm. Und später hat es die Klassik gekauft. Also wenn du die Möglichkeit hast, dass du ein Auto hast, ja, zum Kilometer machen für Taxifahrten, und du nimmst nicht das echte her, also wenn du die Möglichkeit hast, dass du ein anderes Auto hast, dann ist das meiner Meinung nach ein guter Zug.
Guter Kompromiss.
Ne? Ein guter Kompromiss. Also, ja.
Aber die restlichen Autos... Das ist die nächste Frage gewesen, was ihr da runterreitet eigentlich bei den historischen Museumsautos.
Aber ja, was heißt runterreitet? So ein Auto tut schon gut, wenn du das einmal richtig bewegst. Da, ja? Und du merkst es, wenn du durchs Fahrerlager rennst,
wie die Leute
mit
alten Dinger rumschleichen.
Das ist brutal.
Ja, weil das halt nicht der Motorsport war, wo du da dran warst.
Das ist so brutal. Die Leute identifizieren sich derartig mit diesen Autos. Das kommt richtig gut. Und wenn du dann einmal schaust, wie gesagt, wir fahren ja immer zwischen Qualifying und Rennen. Das ist eigentlich die Zeit, wo sich der auf der Tribüne schnell nur
Wurst holen,
und eine Cola holt.
Die sparen sich's auf.
Und da bleiben richtig viele Leute sitzen. Ja. Und warten, bis das Broker durch die Sachs da durchprügelt.
Aber du hast natürlich jetzt auch die ganzen Namen der Fahrer genannt. Das sind ja auch die hier in meinem Podcast die Heroes sind. Ne?
Also ja.
Der Harald Groß, wie oft ich Mails bekommen habe, dass da mit der Harald Groß mal dran
ist. Genialer also Tipp.
Das ist total. Mega. Das sind also diese alten Haudingen von früher. Wie ist denn das? Wie behandelt ihr denn die Autos eigentlich? Sind die Autos technisch von der Spezifikation tatsächlich wie früher oder drosselt ihr das so ein bisschen, dass ihr sagt, die ganz teuren Teile
brauchen wir nicht ein? Grundsätzlich sind die Autos, die wir haben, die wir warten oder aufbauen, wir versuchen immer zu 100% das genauso zu machen, wie es früher war.
Okay.
Manchmal geht das nicht. Manchmal musst du sicherheitsbedingt Sachen ändern oder andere Materialien verwenden, weil wir auch eine riesen Verantwortung haben. Meiner Meinung nach, ja. Weil wir alle wissen, mit den alten Autos sind viele gestorben. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir haben teilweise, nicht nur einen Fahrer drinnen sitzen, sondern auch einen Taxigast. Deswegen ist unser Anspruch her, wir gehen zur maximale Sicherheit. Und das fängt auch bei der Technik an. Und da muss ich sagen,
klopfen
am Tisch. Ja. Wir waren immer gut unterwegs, aber grundsätzlich behandeln wir die Autos genauso wie früher.
Gibt es da Fahrer, wo du die Nacht vorher schlecht schläfst, weil du sagst, oh Gott, der reitet das Ding so dermaßen wie die Curbs?
Ich muss sagen, hin und wieder muss man ein bisschen auf die Finger klopfen, aber das ist auch nicht böse oder auch nicht blöd gemeint, weil ich verstehe auch so einen Rennfahrer, ja? Wenn der wieder in seinem alten Auto drinnen sitzt, ja? Dann würde er auch mal andrucken. Ja? Dem taugt er das genauso wie uns Mechaniker. Ja? Ja. Aber es war immer im Rahmen.
Greift ihr bei der technischen oder beim Aufbau der Autos auf die alten Mechaniker zurück? Weil du hast jetzt gerade gesagt, 2011 hast du angefangen bei BMW oder 2012. Da war ja vielleicht noch der Paul Rosche am Start.
Nur sporadisch.
Hast du den kennengelernt?
Ja. Also wo der Brabham restauriert worden ist, war der Herr Rosche immer wieder dabei. Also der hat das Projekt komplett begleitet. Da hat es einmal in der Woche, haben wir immer so eine Besprechung gehabt. Da war er immer mit dabei. Und da hat man natürlich auf die Erfahrungen von denen zurückgreifen können. Ich war jetzt eher mehr der Tourenwagenmann. Also das Prep-Auto haben immer meine Kollegen gemacht. Aber ich war mit den Tourenwagen, weil wir wirklich brutal viel unterwegs waren und auch immer noch sind, war ich mit den Tourenwagen immer gut beschäftigt, habe ich da immer mit dazu geholfen. Und da waren viele ehemalige Mechaniker aus der Brabham und auch davor oder danach waren da. Und das war auch gut, weil man von denen auch immer viel Erfahrungen mitgekriegt hat und die eine oder andere Info natürlich hilfreich war.
Ja, weil das ist ja das, was mein Anspruch so ein bisschen ist. Also das ganze Wissen stirbt ja irgendwann aus. Ja. Und ich finde es ja toll, wenn du jetzt mit deinen 33 sagst, ich möchte genau das weitermachen, wobei das ja ein sehr, sehr spitzes Ding ist und das wird natürlich auch immer weniger, aber auf der anderen Seite muss es natürlich ein paar Leute geben, die Autos noch am Leben halten, mit dem alten Wissen von früher. Ne? Und ich bin ja froh, dass es Leute wie dich gibt, die sich da reinfuchsen wollen.
Es ist jetzt sehr zeitintensiv, also gerade was Recherche betrifft oder so, wenn ich am Abend von der Arbeit heimgehe, dann ist noch lange nicht Schluss.
Ja?
Oder wenn du in dem Fahrerlager bist, beim Oldtimer Grand Prix oder sonst irgendwas, du bist da immer am Zehren, du bist da immer am Schauen. Das ist wie eine Droge. Du versuchst immer, wenn du merkst, oh, der war mal da dabei. Ah, okay, schauen wir mal, den besuchen wir später mal. Weil es interessiert einen auch selber. Ja. Es ist ja nicht nur, dass du da das Auto zusammenschraubst und wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja? Da hängt so viel zusammen, die Geschichten, was ist da passiert. So ein Auto war nie gleich. Mhm. Ne? Die ganzen Zwischenstände, diese Entwicklung, das ist eine endlose Geschichte, die einen total fesselt, wenn man sich dafür interessiert. Ja? Und da ist natürlich schon immer lässig, wenn man nur Leute von damals kennenlernt oder trifft. Oder
da erzählen können, ne? Ja. Kommen wir gleich noch näher drauf, weil du auch privat viel mehr Rennautos machst. Ja. Hast du irgendeinen Favoriten von deinen alten Tourenwagen, die du so betreut hast?
Also da, ja, ich muss sagen, was das betrifft, ist so der E30 M3.
Das ist der Meilenstein irgendwo, ne?
Das ist geil. Ja. Das ist so... Mit dem habe ich auch, glaube ich, jetzt in den letzten, oder seit ich bei BMW bin, am meisten zu tun gehabt mit dem Auto. Und mitunter das absolut geilste Erlebnis mit dem Auto. Wir haben ja zwei Letztstandautos, Chassis Nummer 212 und Chassis Nummer 249. 212 war ein Testträger vom Warthofer. Mhm. Warthofer war ja, wie man weiß, 92 das Werksteam von Johnny Cecotto. Ja, die FINA gebrandeten Autos und Chassis 212, wie gesagt, war ein Testträger und dieses Auto hat Schnitzer 2011, 2012 restauriert, komplett, ja, auf originalen Werkstand. Und das Auto haben wir eingesetzt am Oldtimer Grand Prix, wir haben damals eigenes BMW-Rennen veranstaltet. Mhm. Und da ist der Johnny Cecotto dieses Auto gefahren und ich war der Mechaniker auf dem Auto.
Musstest du mehr die Tränen trocknen, der Rührung, oder konntest du am Auto auch noch was schrauben?
Nein, das war das Erlebnis.
Ja, ja. Das glaube ich.
Wie gesagt, nur mal, ich bin nur Automechaniker, unter Anführungszeichen. Und dann realisierst du irgendwann, scheiße, der Johnny Cecotto fährt das Auto, wo du betreust, richtig beim Rennen. Ja? Und das war ein Starterfeld, das war brutal, das war richtig lässig. R21 Gruppe 5 gefahren, mehrere Procars, M3, 6er, alles was, war eigenes BMW-Rennen. Ne? Und das war das Erlebnis. Warum war das so geil? Erstens natürlich die Kombination Auto-Cecotto, aber bitte, wir sind mit dem Koffer zwischen die M1 durchgefahren. Es gibt eben sein Sohn, der Jonathan, hat damals eine Onboard-Kamera reingehaut in das Auto. Mhm. Das ist sogar auf YouTube, da kann man sich das anschauen, wie der Cecotto mit dem M3.
Ich verlinke es.
Brutal.
Geil.
Ja. Brutal. Ja. Wir haben damals zwar umbauen müssen, wir haben das 6-Gang-Hollinger-Getriebe rausbauen müssen und das 5-Gang-G-Truck reinbauen müssen. Der Hund reißt die Gegend dadurch, bam, 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 das Ding schreit und der fährt. Also das war. Boah. Das war ein geiles Wochenende.
Ja. Bist du so einen Wagen mal gefahren?
Durftest du hin und wieder fahren wir ja selber die Autos. Meistens so bei Fotoshootings. Okay. Wenn du jetzt nicht direkt einen Rennfahrer brauchst. Aber das kommt vor. Ja.
Kannst du es nachvollziehen, dass jeder Rennfahrer immer von diesem DTM M3
ja.
schwärmt? Das muss das vom Motor her, Gewicht, ist einfach ein irres Auto. Ne?
Jeder, wo, wenn es mit Menzel zum Beispiel ritzt, der ist das Auto gefahren bei Fastlab.
Ja.
Das ist geil, da muss man nichts dazu sagen.
Ja, das stimmt. Der kann
das ist Motorsport.
Ja.
Das ist Tourenwagen. Also,
und es ist noch schraubbar. Ne? Also das ist so
ja.
auch schon komplex, aber es sind halt noch Blechautos, wollen wir so
ja.
sagen.
Ja.
Wie sieht denn das eigentlich aus bei so neueren Autos? Oder bis zu welchem Baujahr schraubt ihr? Wenn jetzt zum Beispiel so ein McLaren F1 kommt, habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
Oder? Ja, ständig. Also wir haben,
ständig.
Wir haben in unserer... Also unser Range, der Bereich, den wir abdecken an Autos, ist eigentlich brutal.
Alles, wo ein BMW-Zeichen drauf war, mal auf dem Motor oder...
Genau, also das jüngste Auto, das wir jetzt eingesetzt haben, war letztes Jahr Z4 GT3.
Okay, also schon noch was...
Ja.
Das, sehr
das,
Neues
das, eigentlich. Das ne? kommt auch vor, ja. Ja. Also du musst dir ja vorstellen, wenn so eine Homologation ausläuft von einem aktuellen Auto, ja, dann ist er für einen aktiven Motorsport jetzt
durch.
Eigentlich ja durch.
Nicht mehr konkurrenzfähig.
Und damit unsere Sammlung komplett ist, kriegen wir dann immer ein oder zwei Autos, je nachdem, wie viele das gerade verfügbar sind. Dass einfach die Sammlung komplett bleibt, dass da in Zukunft auch keine Lücken entstehen. Und das ist auch der Grund, warum wir vom 02er bis zum GT3 Auto alles in die Finger haben. Das macht aber das Ganze ja total spannend auch. Ja.
Speziell, ich frage jetzt nach dem McLaren F1, nicht nur, weil es, sage ich mal wieder, mein Traumauto ist, irgendwie finde ich sensationell, aber auch, weil das ein Carbon-Auto ist.
Ja.
Siehst du da eigentlich Probleme in Zukunft oder merkt ihr, dass die Karosserien, dass das Carbon altert oder so? Weil
also
das ist
Moment
ja eben nicht wie Metall, dass man es mal eben schweißt, sondern da fängt es ja bei Null an.
Im Moment haben wir das noch nicht feststellen können, dass irgendwas altert, dass es hart schlecht wird oder sonst irgendwas. Ist aber meiner Meinung nach was, auf das wir jetzt in Zukunft vermehrt einen Blick darauf werfen müssen, ja. Gut, das hast du jetzt im Tourenwagenbereich nicht, aber wenn zum Beispiel Querlenker schon aus Carbon sind,
darf da niemals angeditscht sein. Ne? Und da muss man ja röntgen oder irgendwas.
Genau.
Ne? Das ist ja.
Da muss ich sagen, da haben wir Gott sei Dank die besten Möglichkeiten,
ja,
weil wir auch teilweise die Sachen vom Werk mit nutzen können, was Röntgen oder CT. Letztens haben wir von dem Taxi M3 die vorderen Radträger haben wir im CT gehabt. Ja, im Werk drüben, damit okay. man sehen, ob der Alugus, ob der irgendwo Risse aufweist oder spröde wird oder krass. Sonst irgendwas. Ja. Also wie gesagt, wir gehen da immer maximale Sicherheit, weil wir wissen, was alles passieren kann.
Wenn man das jetzt nicht auf dem extrem hohen Niveau wie ihr betreibt, weil ich gehe davon aus, dass die Leute, die das hobbymäßig, da gibt es ja auch einige, die M3s einsetzen, die werden das jetzt nicht dauernd durchs CT jagen, wahrscheinlich ihr Auto.
Wenn froh sind. Nein, aber auch, so. Aber auch die, habe jetzt nicht so den direkten Einblick, aber auch die sichern sich ja immer ab in Form klar, von Rissprüfspray. Ja,
okay.
Die machen das bestimmt genauso.
Kannst du uns eine Vorstellung davon geben, was das kostet, so ein Auto einzusetzen? Oder kann man das schwer sagen aus BMW-Sicht, weil bei euch das eh aufläuft?
Naja, bei uns läuft das jetzt so jetzt nicht auf. Das geht wie alles von bis und ist schwer abhängig vom Auto.
Weil ich habe mal gehört, was war das? Ich glaube, der Audi Quattro, dieses alte Royal-Auto, dieses HB-gebrandete S1 Rallye-Monster, der kostet pro Kilometer 60 Euro. Das war mal so eine Zahl, die ich mal in den Kopf
bekommen
habe. So, wow, okay.
Ja.
Das ist eher ein teures Hobby.
Ja, doch.
Aber das wird wahrscheinlich bei denen ähnlich sein. Ne?
Das ist relativ, ja, das ist realistisch. Das, okay. das kommt gut hin. Ja.
Wie lange halten die Motoren bei euch, bei so einem M3?
Das ist immer so eine Geschichte.
so gehen die teuersten Rechnungen los übrigens.
So gehen die teuersten Rechnungen immer los, das ist richtig. Was am einfachsten zum Kalkulieren ist, ist zum Beispiel so ein Gruppe A-Auto. Ja, so unser 87er Stand. Das Auto ist ausgelegt für 24-Stunden-Rennen. So lange muss ich es halten. Okay? So, das sind 3.500 Kilometer. Und wir versuchen, dass wir nach 3.500 Kilometer das ganze Auto durchrevidieren.
Okay.
Ja, also wir beanspruchen ja das Auto nicht so krass wie bei einem 24-Stunden-Rennen, aber das haben wir uns als Ziel gesetzt, die 3.500 Kilometer beim Gruppe H-Auto, dann müssen wir alles machen. Bei so einem 92er-Stand zum Beispiel, ja, wenn du da auf volle Drehzahl gehst, sprich über 10.000 wie damals, dann ist das ein 400-500 Kilometer Motor. Okay. So, das gehen wir nicht. Wir haben einen Begrenzer bei 9,92. Ja? Mhm. Und dann schauen wir halt einmal nach 700, 800 Kilometer, schauen wir halt einmal rein. Ja? Das, bevor der Kolben bricht oder sonst irgendwas weggeht. Aber das ist ganz, ganz schwierig, da eine genaue.
Aber ihr seht schon sagen. Zu, dass bei einer Taxifahrt nicht der Motor hochgeht, vor Zuschauern.
Okay. Also wie gesagt, wir schauen ja die Autos davor, danach immer durch. Und wir haben bis jetzt immer, wenn irgendwas kurz vor knapp war, haben wir es vorher richten können. Also wir wissen schon immer, wie unsere Autos beieinander sind. Das
geil. Dieses, passt schon. Dieses Brabham-Projekt, was du eben gesagt hast, also auch wenn du jetzt nicht in diesem Formel-Ding so drin bist, das war der Brabham, den Nelson Piquet, glaube ich, zum Weltmeister gefahren hat, oder?
Eins von den Autos.
Von den Autos, also zu dieser Turbo-Ära, die mit
1200
PS im Training gefahren wurden. Ne?
Unter anderem, ja.
Unfassbar. Hast du den Motor auf dem Prüfstand gesehen?
Ich selber war nicht dabei, ich war da gerade irgendwo unterwegs. Okay. Ich kenne das Video und natürlich das, was die Leute erzählt haben, wo dabei waren. Ja.
Dass da an Leistung aus diesem kleinen Block rausgequetscht
wurde. Ja, du brauchst dir nur mal die Windmühle anschauen, die was da drauf geschraubt haben. Die Zwangsbeatmung ist natürlich brutal. Aber mit dem Brabham, da habe ich persönlich noch ein geiles Erlebnis gehabt. Und zwar, Gott, wann war das? 2017, glaube ich, war das. Timmelsjoch, das ist ein Berg in Österreich, das ist also eine Passstraße. Mhm. Da ist ein brutal gutes Motorradmuseum drauf. Da sind wir dort gewesen. Und zwar, wir haben im Gepäck gehabt, M1 Broca, der 97er McLaren F1 GTR Langheck, der Brabham war dabei, 635er Gruppe A, und irgendeine Kiste mit Kennzeichen da drauf, weiß ich nicht mehr, was das war. War noch mit dabei. Mit einem ganzen LKW haben wir da aufgewandt. So, und die Idee war, der Nelson Piquet Junior hat Geburtstag gehabt. Und die Idee war, dass der Nelson Piquet Junior einmal die Autos fährt, die sein Vater so gefahren hat. Okay. Am Berg.
Okay.
Ich weiß nicht, wie viel, ich weiß nicht mehr, 1800 Meter, ich keine Ahnung. Dann haben die Passstraße gesperrt, ne? Und dann hat der Nelson Junior hat sich in jedes Auto reinsetzen dürfen und ist da am Berg auf und runter gefahren. Gell? Und da haben wir Filmaufnahmen gemacht. Ne? Und da wollten die einmal, dass der Brabham und das M1 Broca auf der Passstraße nebeneinander fahren. Oder? Und da ist der Piquet Junior ist am Brabham gefahren und ich bin im Broca drinnen gesessen, da auf der Passstraße. Ja? Das war lässig. Ja, das war richtig geil. Mucksmäuschen still war es, du hast nur Kühe und Schafe waren da, haben wir immer schauen müssen, dass die nicht auf der Straße rumlaufen, wenn wir da herkommen. Die Autos hat es nicht so taugt wegen der Höhenluft, weißt du schon. Stimmt, ja. Aber das war, also wir machen schon lustige Sachen.
Gibt es irgendwelche Rennfahrer oder irgendwelche Begegnungen, wo du denkst, okay krass, dass ich den jetzt mal kennengelernt habe? Ich meine, du hast ja eh schon 1000 Namen genannt und 1000 Leute kennengelernt, aber das ist, scheinbar gehen die bei euch ein und aus. Ne?
Du hast halt zwangsläufig viel mit denen zu tun. Das klingt jetzt echt blöd, was ich sage, aber irgendwann gewohnt sich dran, oder?
Wahrscheinlich ist es so, ne? Und wenn man normale Umgang
ist, bist du ja kein Fan in dem Sinne.
Sondern,
nein, doch, Fan bist du schon,
aber. Ja, aber du arbeitest ja mit denen zusammen, dann
ist es ja noch ein anderes Verhältnis. Ja, das ist wie wenn du bei uns drüben in die Halle um mich gehst. Ja. Wenn da irgendeiner von außen kommt, der kriegt fast einen Herzinfarkt.
Ja, genau. Ja.
Und das finde ich manchmal auch total schade. Da erwische ich mich selber irgendwie so. Irgendwann wird auch das zu.
Das ist normal,
ja. Was ich eigentlich schade finde.
Ja.
Aber das ist normal, ich glaube, so gang es an jeden.
In jedem Beruf, du. Also ich glaube auch,
ganz ein
Frauenarzt
genau.
Tastet irgendwann sehr leidenschaftslos Brust ab.
Ja, ganz genau.
Um mal einen Männerwitz zu bringen.
Also ich könnte jetzt nichts, ich kann jetzt keinen Namen nennen, wo ich mich irgendwie mehrer gefreut hätte. Oder. Ja. Meine, natürlich ist das schon geil, wenn du da in der Assembly Area beim Festival of Speed da stehst und der Jenson Button da steht, der Derek Bell da steht, der Cicotto da steht. Das ist schon geil, ja.
Ist schon abgefahren.
Also das macht schon Laune, ja.
gibt einen Rennfahrer, der leider nicht mehr unter uns war, zu dem du ein ganz besonderes Verhältnis hast, und da kommen wir jetzt noch drauf, weil das finde ich nämlich, das finde ich überhaupt sensationell. Das hast du erst in so einem Nebensatz erwähnt nur. Du bist natürlich auch selber leidenschaftlich, was Rennwagen anbelangt. Und du hast irgendwann mal den Formelsport für dich entdeckt oder wolltest irgendwann mal ein Formelauto haben.
Ja.
Erzähl, wie es dazu gekommen ist, weil das ist, die Idee hatte ich auch schon mal, aber irgendwie fehlt mir immer das, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt mal so ein Ding.
Also generell, ich bin ja eigentlich immer nur mit Tourenwagen zu tun gehabt, aber so ein Formelauto hat mich immer brutal interessiert, weil es viel filigraner ist und irrsinnig schön ist. Und ich wollte immer schon eins haben. Und so auf den Formel 2, geschweige denn von Formel 1, reicht es ja nie. Aha. Also musst du irgendwie schauen. So Formel V, schaut auch lustig aus, ja, ist okay, aber nein. Formel Ford gibt es so viel, und Formel 3 hat mir immer schon taugt. Und losgegangen, so das richtige Interesse dafür, oder dass ich von mir selber ausgesagt habe, sage ich, okay. Das ist so 2017 losgegangen. 2017 ist mir aber dann nicht gut gegangen. Das war im Herbst rein, und da waren wir gerade in Portimao mit dem Brabham, mit dem BT52. Da ist der Pedro Piquet in Portimao das Auto gefahren. Da ist es mir schlecht gegangen. Und da bin ich dann heimgeflogen, bin ins Krankenhaus. Und dann haben die da einen Tumor festgestellt im Bauch, bla bla bla. Dann haben sie die Scheiße da rausgeschnitten, bin ich lang ausgefallen, halbes, dreiviertel Jahr. Und wie ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, habe ich gesagt, so, jetzt musst du das machen. Jetzt mach das, was du machen willst. So. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ja, so. Ich wollte irgendwas haben, was entweder kein zweites Mal gibt oder wo mir irrsinnig gut gefällt und wo nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Lola, ein Brabham oder ein Lotus, wo verhältnismäßig damals brutal viel gebaut worden sind. Und dann habe ich inseriert gesehen an McNamara. So. Keine Ahnung, was ist McNamara? Gut, dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich zum Recherchieren angefangen und dann hat mir das hat mich so gefesselt, das hat mich so fasziniert, ja, dass von Lenggries, ja, das ist ein Kaff, so wie da, wo wir jetzt gerade sind.
McNamara klingt nach weiter Welt.
Das klingt nach weiter Welt, ganz genau.
Der Ursprung ist auch weiter Welt, nämlich Amerika.
Ist Amerika, genau.
Das ist ein Rennwagenbauer, der sich in Lenggries niedergelassen hat.
Ja, brutal. Man muss sich das mal vorstellen. Der Francis McNamara, ja. Heute habe ich einen total guten Draht, also stehe mit dem in Kontakt. Der war bei den Green Bennets. Das war eine Spezialeinheit bei der Army. Und in Bad Tölz haben die Amis einen Stützpunkt gehabt. Und dann ist er immer zu Formel-V-Rennen gefahren und hat sich da immer für Rennautos interessiert. Und dann ist er selber mal gefahren mit einem Fuchs beim Bergrennen dort in der Nähe. Und dann hat er irgendwann einmal gesagt, ja, ich baue jetzt Rennautos.
Was man so sagt.
Okay. Aber er ist eiskalt durchgezogen. Dann in Lenggries haben den ersten Formel V gebaut. Dann haben sie Formel Ford gebaut, dann haben sie Formel 3 gebaut, ja. Haben zwei Tourenwagen gemacht, einen Chevrolet Camaro und einen Ford Capri und dann sogar ein Indica für Mario Andretti. So. Und ja, auf jeden Fall baut er da unten Rennautos. Dann habe ich das Buch gelesen und das Auto recherchiert und wie gesagt, dann war der McNamara da inseriert, gell. Das ist aber ein 71er Stand, weil das Reglement in der Formel 3 hat geändert. Bis 1970 sind die 1000 Kubik Motoren gefahren und ab 71 1600er Kubik mit einem Restriktor. Und der McNamara, wo jetzt da steht, wo inseriert war, war das Auto, wo der Horst Altenauer gefahren hat. War ein privater Rennfahrer aus Aachen. Aber der war der einzigste, der wo sein McNamara auf 1600er Kubik umrüsten hat lassen. Und BMW-Motor hat einbauen lassen. Ja, also Schnitzer hat in Freilassing 1971 im Portfolio einen Formel-3-Motor gehabt. So, und das wiederum macht das Auto so besonders, weil es der einzigste Formel 3 auf der Welt ist, wo das Chassis und der Motor aus Bayern kommen.
Ach, da schlägt das Herz doch eigentlich
und,
Bayern gleich und,
höher. Ja, ich bin zwar kein Bayern, aber egal, ich identifiziere mich damit.
Die bayerischen Hörer, die
und dann habe ich, die Geschichte recherchiert und der Vorbesitzer hat da schon richtig viel gesammelt dazu. Dann habe ich gesagt, das ist dein Auto. Und nur dazu, schaut wunderschön aus.
Mega, es sieht also mega wirklich aus. Wir sitzen hier in der Halle von dir übrigens, um das mal billig zu machen.
Ja, es ist total schön. Und
für mich leider zu eng, habe ich schon rausgefunden.
Ja, ja, nein, das ist eher nur so die Jim Clark Jockey Abteilung.
Das ist wie groß kann man da sein, wenn man da drin fährt? 1,75 maximal.
Ja, ist mein, und schmal muss das sein. Ja.
Um es auch nochmal gesagt zu bekommen. Genau. Und du sitzt auf dem Tank. Das finde ich ja
die,
auch.
Ja, und unter die Kniekehlen hast du einen Tank.
Alles
ja
sehr beruhigend bei dem Auto. So, und das baust du auf, also das hast du wirklich von null weg. Oder mehr
also ich habe das Auto komplett, das Auto war Gott sei Dank komplett, ja, aber ist 10 Jahre gestanden, hat davor mal einen reparierten Unfall gehabt und hat jetzt Standschäden ohne Ende. Und jetzt kommt das Auto nach und nach auseinander, jedes System wird komplett überarbeitet. Gut, ich tue mir halt manchmal ein bisschen schwer, wenn wir mit der Firma so viel unterwegs sind, ich bin ja selten da, aber ich sage mal, heuer, vielleicht im Herbst, wahrscheinlich eher nächstes Jahr, machen wir mal einen Rollout damit und werden wir einfach Spaß haben damit.
Fatima, um mal für Leute, die jetzt so Formel 3 nicht so vor Augen haben oder die Zahlen, was ist da ungefähr so Leistungsgewicht? Also wie viel wiegt das Ding?
Die Autos haben 440 Kilo.
440 Kilo oder kommen auf wie viel PS?
Die 1000 Kubik Motoren, also der 70er Stand, waren so 120 PS.
Okay.
Und die 1600er aufgrund von dem Restrictor zwischen 140 und 150 PS.
Okay, also 150 PS auf 440
Kilo. Das ist schon flott.
Geht schon aus heutiger Sicht richtig nach vorne. Also wenn man mit seinem SUV fährt, da braucht man schon fast 800 PS, wenn man es mal umrechnet, ne? um das zu erreichen. Genau. Also das wird immer so belächelt und da habe ich mich auch lange bei ertappt, irgendwie, dass ich immer gesagt habe, naja, komm, jetzt lass die Kleinen mal fahren. Aber das ist richtig Motorsport. Ne? Wenn ihr mit euren freistehenden Rädern, und das sind auch breite Reifen, die da drauf kommen, also da geht es schon richtig nach vorne. Ne?
Das geht
Formel 3 nach vorne, ist ja damals auch von den Namen, die da gefahren sind, große Namen. Und zu einem kommen wir jetzt, denn es ist nicht bei dem einen Formelwagen geblieben. Ne? Jetzt erzähl mal, wie du zu dem zweiten gekommen bist.
Es ist in dem Zuge, in dem, oder wo ich das erste Auto recherchiert habe, habe ich mich auch brutal mit McNamara auseinandergesetzt. Also meine Freundin hat mir schon einen Vogel
geteilt. Immerhin hast du sie noch.
Das muss man dazu sagen. Gott sei Dank, eine große, große Stütze.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, dass für McNamara Dr. Helmut Marko gefahren ist, ja, Gerold Pankel, Mario Andretti, Niki Lauda, ja, Jochen Maas. Auf jeden Fall habe ich mich da massiv damit auseinandergesetzt. Und dann suchst du halt irgendwann einmal halt auch Teile, ne? Ja, man, du gehst nie mit einem, gerade bei so einem Nischenprojekt, sage ich jetzt einmal, gehst du nicht mit der Erwartung, dass du irgendwo hingehst und da Teile kaufst, außer die Basissachen. Und dann habe ich so in den einen oder anderen Forum einmal rumgesucht, habe viel Leute getroffen und kennengelernt, die damals dabei waren. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann einmal in so ein Forum reingerutscht, ein englisches. Weil ich Bremsscheiben gesucht habe tatsächlich. Also oder zumindest, ich wollte herausfinden, haben die damals eine Standardbremsscheibe hergenommen, die bearbeitet, dass die auf den Radträger passt, oder haben die selber eine gemacht?
So, und sie haben eigene gemacht?
Oder? Sie haben nach dem jetzigen Stand noch eigene gemacht. Und dann habe ich einfach mal geschrieben, da ich glaube Facebook war es sogar, du, dann schreibt einer aus Belgien, er hat so Bremsscheiben. Ja, geil, kann ich die kaufen. Ich sagte, ja, kann ich kaufen, aber ich muss mit dem Auto mitkaufen, weil ich es an einem Auto montiert. Ja, du bist der Lustige. Schaust du das Auto mal an. Dann bin ich nach Belgien gefahren, nach Lüttich. Ich habe schon einen Verdacht gehabt, weil das eine oder andere Foto hat schon gezeigt, dass ab dem Bügel hinten das Auto anders da ist als wie original. Durch meine ganzen anderen Recherchen habe ich schon so eine Vorahnung gehabt. Und da bin ich, das war so ein altes Gewölbe. Da hat der lauter Formel und Sportwagen drinnen gehabt. Also der hat selber nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Und da steht das Auto drin. So, eigentlich so, wie er jetzt da steht. Nur das Cover war nicht drauf. Gut, da habe ich jetzt die Radträger weggebaut, weil wir die gerade nachfertigen. Und dann steht das so da. Und dann schauen wir das an und denken mir, leg mir mal. Das ist er. Der hat das auch gewusst, was das ist. Ja?
Okay.
Und hat aber das war ein sehr älterer Herr, der wo jetzt da nicht prahlt mit irgendwas. Also der hat sich immer sehr emotionslos und sehr bedeckt gehalten. Und dann haben wir gedacht, na gut, da spüre ich jetzt einmal mit. Und irgendwann haben wir uns dann angeschaut und okay, wir wissen beide, was das ist. Ne? So quasi am Anfang hat er gesagt, okay, du bist jetzt da, du darfst dir das anschauen. Ja. Schauen wir, ob du es später noch kaufen darfst, aber jetzt darfst du noch mal anschauen.
Okay.
Aber irgendwann hat er dann schon gemerkt, okay, der meint es ernst, sage ich, du, komm, das muss wieder in österreichische Hände und es muss wieder so sein, wie es damals gefahren ist. Und ich habe dann danach, bin ich wieder gefahren, habe dann nochmal nachrecherchiert und meine ganzen Vorahnungen haben sie alle bestätigt. Es ist tatsächlich der Formel 3, mit dem der Niki Lauda 1970 Formel 3 gefahren ist.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja. Sie sitzen hier vor einem Lauda-Auto und es ist der Originalsitz von ihm noch, oder?
Genau, die Sitzschale ist nur von dem. Gut, man muss sagen, das war keine Top-Saison für ihn. Also der Nova-Motor, speziell die Ölversorgung damals, war schlecht. Die haben viele Motorschäden gehabt. Formel 3 war damals, da waren lauter Wüde unterwegs. Ja. Also Unfälle oder andere. Ich glaube, der Lauda hat einmal zitiert, er muss jetzt weg aus der Formel 3, weil da sind nur Wahnsinnige. Ja. Dann ist er in die Formel 2 und siehe da, die ganzen Wahnsinnigen von der 70er-Saison sind 71 Formel 2, also war er wieder mit allen unterwegs. Und also die Saison war nicht die Sensation oder den großen Erfolg, aber immerhin war das zweite Monoposto-Auto, das er gefahren hat. Und auf jeden Fall hat ein Freund von mir, der Karl Böhringer, den kenne ich von meiner Histocup-Zeit, da ist immer mit dem Escort gefahren, fährt heute noch. Das ist auch ein Wiener. Und der hat das Auto vom Niki Lauda gekauft und ist dann damit in Österreich und teilweise auch in Tschechien ist der Bergrennen gefahren damit. Und im ersten Jahr noch original, so wie er war. Und das Jahr drauf hat er dann so einen 1600 erkannt und einen Twin-Cam-Motor eingebaut. Und ist da unter anderem auch Bad Müllacken gefahren, das Bergrennen in Österreich, wo übrigens auch das erste Rennen, wo der Niki Lauda gefahren hat, ne, war ein Bergrennen mit seinem Mini in Bad Müllacken. Mhm. Dort ist der Böhringer dann mit dem Auto gefahren, allerdings mit einem Rover V8 Motor. Ja, ein Riesending mit einer Ansaughutzen über dem Bügel. Da habe ich Fotos dann auf. Und, aber dass der Rover Motor in das Chassis reinpasst, haben die hinten das Chassis abgeschnitten, haben es verlängert und haben es verbreddert. Ja.
Und das sieht man jetzt noch, das fotografiere
ich auch. Das sieht man jetzt noch. Oder das war das letzte Ding, wo man wirklich zu 100% nachweisen kann, das ist das Auto.
Lauda, ja.
Und Gott sei Dank habe ich den Böhringer kennengelernt und der mir das auch vor langer Zeit schon mal erzählt hat. Und der hat mir das dann auch bestätigt. Und dann haben wir Fotos verglichen, der hat das auch damals dokumentiert, in Form von Fotos, wie der das Auto umbaut hat. Ja. Mhm. Musst du dir vorstellen, der hat ja das Bodywerk, das hat vorne einen Spoiler drauf gehabt dann. Mhm. Und der Karl hat eine Bootsbaufirma, so mit GFK, kennen Sie die aus? Und der hat damals die originale Schnauzen hat er abgeschnitten und hat einen Flügel drauf laminiert. Und die originale, die hat er später mal beim Lauda im Büro in Schwechat, wo er seine Fliegerbude gehabt hat, hat er die auch signieren lassen. Die ist noch beim Karl. Und so habe ich das Auto komplett identifizieren können.
Baust du das jetzt wieder zurück eigentlich?
Ja.
Das also den Rahmen, den machst du, diese Verbreiterung, das machst du wieder zurück?
Das kommt alles. Ich möchte das Auto, dass es in dem Dunkelgrün genauso wie das da steht, wie 1970.
Okay, also wie Lauda es gefahren hat.
Und so wie Lauda es gefahren hat. Und ich habe natürlich das Problem gehabt, jetzt haben die da hinten den Rahmen abgeschnitten. Ja. Musst du irgendwann wieder mal wissen, wie du wieder an die originalen Stellen hinkommst. Ne?
Ja.
Dann habe ich herausgefunden, dass der Panke Teamkollege war vom Niki Lauda. Ja. Und die ganzen waren gesponsert vom Kerzalgraf. Ne? Das war der Boschmann, Bosch Österreich.
Der Kerzalgraf.
Ja, die haben den so genannt. Und der hat damals brutal viel gemacht für den Motorsport. Und die haben auch viel Leute gefördert und gesponsert. Ne? Ja. Und der Gerald Pankel und der Niki Lauda, die waren Bosch Racing Team Austria, Vienna. Ne? Okay. So stehen die auch in die Starterlisten drin.
Gibt es da noch die Leute? Gibt es den Bosch? Nein, wahrscheinlich sind die schon so alt.
Nein, es gibt noch ein paar Schrauber von damals, die gibt es noch. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, jetzt muss man mal schauen. Niki Lauda war, ich habe das Auto gekauft, 14 Tage vorher ist er gestorben. Dann habe ich geschaut, okay, dann muss ich schauen, dass ich an den Pankel rankomme, dass mir der ein bisschen erzählt, wie das damals war. Ne? Das ist ja für mich hochinteressant, dass die, wenn solche Leute schildern, ja, wie das damals war. Das war ja stehen wie das Vogelwild. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall sagt der Pankel dann, er hat noch Kontakt zum Karasek, kann man den Kontakt herstellen. Ne? Und der Joe Karasek war Konstrukteur aus Wien.
Vom McNamara?
Genau, der ist von Lola, ne, der bei Lola Formel 1 zeichnet. Unter anderem, der ist von Lola, ist der zu McNamara und hat bei McNamara den Formel 3 konstruiert, den der Lauda dann auch gefahren hat. Ne. War ganz, ganz, ganz interessant. Die haben mal einen Test gemacht in Kottingbrunn, das ist bei Wien. Semperit, der Reifenhersteller, hat da ein Testgelände gehabt. Und an diesem Testgelände ist der Lauda das erste Mal so einen so McNamara Formel 3 gefahren. Ne? Da war der Joe Karasek war da, mit dabei, weil der auch die Funktion gehabt hat als Teammanager, Organisator. Also der war nicht nur Konstrukteur, der hat sich auch darum gekümmert, die Abläufe, Fräsen, Drehen und auch die Renneinsätze hat sich der mitgekümmert. Dann war der da auch mit dabei. Da ist er dann noch einer dazugekommen, der wo später sehr, sehr erfolgreich war in Form von Konstruktion. Das war der Gustav Brunner. Der ist damals in Kottingbrunn, ist der dort hin und hat dort Vorstellungsgespräch gehabt bei McNamara. Ne?
Wahnsinn, und Gustav Brunner ist Formel-1-Fans bekannt. Ne?
Ja, genau, ATS, das Winkelhock-Auto zum Beispiel, das ist ein Gustav-Brunner-Auto, ne? Später dann noch Toyota. Und
die aber haben alle in Lenggries
an. Die haben die alle waren in Lenggries, in den Bauerndorf und haben da ein bisschen rumgezangelt.
Im großen Formelmecker, im deutschen ja, Formelmecker
Lenggries. Genau, und man, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ne? Und auf jeden Fall habe ich dann über den Pankel Kontakt gekriegt zum Karasek. Ja, über den Bezirk der Halbsjahr. Wollte er nichts wissen davon. Und, Ding. Und irgendwann habe ich dann so weit gehabt, sage ich, Karasek, ich muss bei einer vorbeikommen, ich muss einer kennenlernen. Bitte sagen Sie, erzählen Sie mir das, wie das damals war. Mich interessiert, ich brauche das. Ich muss die Geschichte komplett kriegen, mich interessiert das. Ich muss da hin. Ja, okay. Irgendwann hat er gesagt, ja, dann kommst du halt. Dann sitzen wir da bei dem im Garten. Und dann sitzt er so da und sagt er, sie, Herr Gruber, am Anfang waren wir noch per Sie, gell? Dann sagt er, sie, Auto, mich interessiert das nicht mehr. Das war das Erste, was er gesagt hat. Er mich interessiert das Zeug nicht mehr. Dann denkt man, super, mir bis 500 Kilometer haben wir sonst gefahren. Aber irgendwann ist er dann warm geworden und dann hat er auch gemerkt, dass ich es ernst mache und dass ich das auch mit Herz mache und nicht einfach und auch ernsthaft. Und dann hat er mir das alles erzählt, was er noch gewusst hat aus der Zeit. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass eben der Rahmen abgeschnitten ist, dass das verlängert worden ist, verbreitet, dass ich es gern wieder original hätte. Sagt er, ja, er geht jetzt einmal schauen. Ist er am Dachboden gegangen. Dann habe ich alle Konstruktionszeichnungen, die er noch gehabt hat vom Formel 3, habe ich alle gekriegt.
Handgezeichnet?
Handgezeichnete Karasek, Brunner Zeichnungen von dem Niki Lauda.
Vergilt gleich?
Natürlich, natürlich. Das
gibt's ja nicht.
Und jetzt bin ich eben soweit mit der originalen Rahmenzeichnung, das war die wichtigste. Aha. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, dass wir das Auto wieder in den Originalzustand versetzen können. Das, ja.
Die Zeichnungen sind 50 Jahre alt. Ne?
Ja.
Das ist ja unglaublich,
ja,
dass man das sie noch sind findet. Da. Und dass du da
sie sind noch da. Ja.
Ja. Also für Laien wie mich sieht das doch noch nach einer längerfristigen Geschichte aus.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist auch da, zum Beispiel die Felgensterne, die Radträger vorne, die Radträger hinten, die waren damals aus Magnesiumguss.
Okay.
Das ist zum Beispiel was, egal wer das Auto später mal fährt, ob ich selber bin oder wer anderer, mit dem Zeug lasse ich das nicht auf die Straße.
Also da bist du dann doch zu sehr BMW gebrandet, Sicherheit geht
nein,
vor.
Nein, das hat mit BMW nichts,
nee, aber
das
so
hat mit BMW so nichts
arbeitet, zu tun. Weil das klingt für mich immer so durch, du machst das schon sehr genau. Ne? Also da wird nicht.
Ja, weil ich weiß, was kaputt gehen kann.
Ja.
Und bei dem Auto ist er nur viel verreckter. Ja. Du hast null Knautschzone, das brennt sofort,
sitzt auf dem
Tank. Das klappt alles weg.
Ja.
Nein. Und Magnesium, wissen wir alle, wenn das spröde ist, wegbricht, das bricht vor einer Sekunde auf die andere. Das brauchen wir nicht. Deswegen werden jetzt gerade, die Felgensterne sind schon digitalisiert, da werden gerade neue gefräst und die Aufhängungsteile, wie gesagt, die werden gerade digitalisiert und dann machen wir das Ding wieder wirklich so sicher wie möglich und original, wie es damals war. Und dann hoffen wir, dass wir das Auto relativ zügig der Menschheit präsentieren können.
Ja,
es ist ein Stück Geschichte.
Ich hoffe auch drauf und ich freue mich, dass ich das in so einem frühen Stadium hier miterleben darf.
Ja.
Also ich bin wirklich, ich stehe hier in deiner Werkstatt, bin hin und weg oder sitze jetzt gerade davor und das muss man auch mal sagen, das
schön.
Ding sieht das echt schön. Besonders aus.
Ja.
Also wenn ihr Fotos davon seht, ihr werdet es immer wieder erkennen mit diesen amerikanisch aussehenden Luftauslässen vorne. Ne? Das ist irre.
Ja.
Also echt ein cooles Auto und natürlich mit dieser Geschichte ist das natürlich unvergleichlich. Ne?
Aber Riesenfreude damit.
Ja. Ja, das glaube ich. Aber es klingt nicht gerade nach einem Schnäppchen. Hast du da irgendwie einen Sponsor oder suchst du noch einen? Vielleicht?
Nein, Sponsor hab ich keinen. Ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die so ein Projekt zum Beispiel unterstützen möchten. weil das natürlich alles einen Haufen Geld also kostet.
Ja. Kann man ja wieder Bosch-Aufkleber drauf machen und die Firma zahlt gut, dann auch 2-3 Euro dafür.
Ja, das wäre natürlich super schön.
Ja.
Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das für den einen oder anderen total interessant ist, auch der ganze Aufbau, weil alles dokumentiert ist.
Ja.
Und ich vor allem die ganzen Interviews habe von denen, die
noch
wo dabei waren. Ja.
Ja.
Und wir haben auch das eine oder andere Video schon gemacht.
Aha.
Und wir wollen wirklich versuchen, mit der Kamera das Projekt komplett zu begleiten, bis es fertig ist. Und vielleicht findet sich ja irgendwer, der da Interesse dran hat.
Ist es denn geplant, das Auto, behältst du das oder verkaufst du eins von den beiden?
Ich möchte es behalten.
Ja,
also wenn möglich, dann auf jeden Fall gehalten. Ich habe jetzt da so viel Herz drin, Recherche.
Das glaube ich. Wo kann man damit fahren? Ist das schon so dieses historische Monte Carlo Niveau? Oder?
Ja, du kannst
man damit fahren.
Monte Histocale. kannst du fahren damit, ja. Und du kannst natürlich, in Deutschland gibt es so eine kleine Formel 3 Serie, wo du fahren kannst. In England gibt es eine, in Frankreich. Aber ich will es nicht rennfertig machen. Das Auto will ich nur für Demonstrationsfahrten verwenden. Ja? Mhm. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Auto, wenn das fertig ist, das Auto wäre würdig fürs Festival of Speed, dass man das der Öffentlichkeit präsentiert.
Ja, ich hoffe,
Solche Sachen. Ja?
Ich begleite das auch so ein bisschen. Also ich finde das echt interessant. Ja. Und wenn wir da hin und wieder mal Fotos machen, ich finde das sensationell.
Ja, Michael, macht Spaß.
Das ist echt eine besondere Geschichte, die du hast. Und das Rennfahrerherz schlägt dir wirklich höher.
Ja. Nein, ich habe immer sagen, ich hab's. Man sagt ja immer, man macht sein Hobby zum Beruf, oder?
Ja, aber das scheint gelungen zu sein.
Bei mir hat es genau, bin super happy. Ja.
Ja. Hört man.
Das hat ich gehört.
Bleib so. Viel Erfolg weiterhin. Michael Gruber, danke für das Interview.
Danke, ciao.
Toll, oder? Was man für ein Glück haben kann, wenn man so leidenschaftlich sein Hobby verfolgt. Das höre ich ja immer mehr, dass es hauptsächlich das Nachforschen und Recherchieren ist, was für viele das Oldtimer-Hobby so interessant macht. Und wenn man diese alten, vergilbten Baupläne und Zeichnungen zum Auto sieht, dann wird die Geschichte eines Autos nochmal ganz besonders lebendig. Bezeichnung hat auch mein kommender Gast zu tun gehabt, denn ich konnte endlich mal wieder einen Autodesigner treffen und was für einen. Hamla Guy ist kommenden Donnerstag mein Gast. Bis dahin eine tolle Woche und bleibt mir gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.